Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. Noch haben viele Sommerferien und vielleicht Zeit für einen Ausflug. Der könnte nach Bayern gehen, zur Kapelle der Schutzmantelmadonna in Freising. Denn die ist ein echtes Kunstwerk, gestaltet von der amerikanischen Künstlerin Kiki Smith. Ein Thema gleich in Tag für Tag. Aber erst einmal geht's bei uns um evangelische Christen und Christinnen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg vor den Landtagswahlen. Die AfD ist unwählbar, haben die beiden großen Kirchen Anfang des Jahres gesagt. Aber wie engagieren sich ostdeutsche Christen gegen rechts? Und wie verhalten sich die Kirchen gegenüber rechtsextremen Christinnen und Christen? Darüber spreche ich jetzt gleich mit dem Thüringer Journalisten Philipp Greifenstein. Der Countdown für die Landtagswahlen im Osten läuft. Am 1. September wählen die Bürger in Sachsen und Thüringen einen neuen Landtag. Am 22. September sind dann die Wähler und Wählerinnen in Brandenburg an der Reihe. Viele schauen gespannt und zugleich besorgt auf die Stimmabgabe. Denn nach neuen Prognosen liegt die in Teilen rechtsextreme AfD in Thüringen und Sachsen derzeit bei etwa 30% der Stimmen. Soziologen, Theologen, Politologen und viele mehr warnen davor, die AfD zu wählen. Sie sehen eine große Gefahr für die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie. Der Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier spricht von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bei der AfD, die sich unter anderem gegen Einwanderer richte. Auch die katholische und evangelische Kirche in Deutschland haben sich klar gegen die AfD positioniert. Aber reicht das? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Magazingründer Philipp Greifenstein aus Thüringen. Guten Morgen, Herr Greifenstein.
Guten Morgen.
Sie sind Redakteur des Magazins Die Eule, ein Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Das Team hat einen christlichen Hintergrund. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Kirche und deren Umgang mit der AfD, aber auch mit rechten Christinnen und Christen. Wie ist denn die Stimmung in den evangelischen Gemeinden in Thüringen jetzt, kurz vor der Landtagswahl?
Ja, die Gemeinden kommen so langsam aus den Ferien heraus, die im der vergangenen Woche zu Ende gegangen sind. Und da hat man ganz viel Kontakt mit Familien, die Kinder wieder in die Kinderstunden bringen, mit Konfirmandinnen und natürlich vor allen Dingen auch mit den älteren Menschen, die in den Thüringer Gemeinden den Großteil der aktiven Kirchgänger ausmachen. Und die Wahlplakate sind überall aufgetaucht in den Städten und Kommunen. Das heißt, es geht jetzt in den Gesprächen darum, wo man im Urlaub war und auch ein bisschen um die Landtagswahl. Also man merkt, das geht jetzt los. Und ich denke, es überwiegt, so meine Beobachtung, schon die Sorge tatsächlich, natürlich die Sorge vor einem sehr starken Abschneiden der AfD, aber auch eine Sorge, was das eigentlich ja mit den Familien, mit dem Freundeskreis, auch mit der Kirchgemeinde macht, also der Wahlkampf und überhaupt das Gespräch über Politik. Also es gibt auch eine Sorge, wie man überhaupt miteinander sprechen kann über Politik und auch über die Gefahr durch die AfD.
Sie sagen, es gibt die Sorge, wie man darüber sprechen kann, über die politische Lage, über den Wahlkampf. Worin genau besteht da die Sorge?
Also es gibt immer das, dieses Miteinander von, man will zwar in der Kirche schon auch ganz klar sagen, wofür man selber auch steht. Und das hat ja auch die Erklärung, die gemeinsame Erklärung am Ende der aller katholischen Bischöfe, dann auch der evangelischen Landeskirchen gezeigt. Und gleichzeitig will man aber unbedingt auch dialogbereit sein mit den Menschen, mit denen man konkret in einer Kommune oder in einer Stadt zusammenlebt. Und das ist ein inhärenter Widerspruch. Ja. Und es gibt also das Bemühen, das gesellschaftliche Gespräch irgendwie zu moderieren und gleichzeitig eine klare Positionierung zu haben als Kirche, auch als Kirchgemeinde an einem Ort, als kirchliche Akteure.
Die Erklärungen der katholischen Bischofskonferenz und der EKD, Sie haben sie gerade erwähnt, zur AfD liegen schon einige Monate zurück. Wie haben sich die beiden großen Kirchen in Ostdeutschland seitdem denn zur AfD verhalten?
Weiterhin sehr kritisch, meinem Eindruck nach. Es ist ja ein Novum in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands, dass sich beide Kirchen mit so einer klaren Ja-Wahl-Empfehlung, nämlich einer dringenden Warnung vor der AfD, an ihre Gläubigen und an die Bevölkerung gewandt haben. Und das zeigt schon, wie ernst man die Lage dann auf den Leitungsebenen und auch in der Mitarbeitendenschaft beider Kirchen eigentlich einschätzt. Alle katholischen und evangelischen Bischöfe und Bischöfinnen und ganz viele weitere Akteure auf den unteren Ebenen, die warnen ausdrücklich vor einer Wahl der AfD. Und dazu kommt eben, dass man mit den Menschen unterschiedlicher Überzeugung ins Gespräch kommen will und das auch moderieren. Und ja, dieses Miteinander im Gespräch bleiben, das sieht man in den Kirchen in Ostdeutschland eigentlich als den wichtigsten Dienst an der Demokratie.
Inwiefern wird so eine Gesprächsbereitschaft signalisiert? Gibt es Veranstaltungen, Debatten, wo man versucht, mit den Menschen über Politik ins Gespräch zu kommen und auch die verschiedenen Meinungen auszutauschen?
Ja, also es gibt eine Reihe von Wahlforen in den einzelnen Gemeinden und ich beobachte auch, dass es hier auch Unterstützungsstrukturen gibt von den Landeskirchen und Bistümern. Also man lässt die Menschen, die sich in der Fläche für so etwas engagieren wollen, nicht alleine. Das wird auch relativ professionell gemacht. Ich würde fast so weit gehen und sagen, dass die evangelischen Landeskirchen vor der Landtagswahl also wirklich auch noch einen Professionalisierungsschub in der politischen Kommunikation erlebt haben. Der ist also nicht mehr so naiv wie vor wenigen Jahren noch, dass man sagt, na ja, wir wollen hier irgendwie mal ein bisschen moderieren, sondern da ist auch viel Know-how inzwischen dahinter. Und das sieht man dann zum Beispiel an sowas wie der Wahlkampagne aller christlichen Kirchen in Sachsen, die unter dem Titel steht Für alle mit Herz und Verstand. Das ist also vor allen Dingen eine Wahlaufforderung, überhaupt wählen zu gehen. Und dann gibt es da drei Schlagwörter: Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt. Also es gibt durchaus eben auch sogar das Bemühen, mit Würde und Liebe und Halt eben auch durchaus christlich-theologische Begriffe mit ins Spiel zu bringen. Also da steckt schon auch viel Kreativität und Überlegung dahinter, wie die Kirchen das anpacken wollen.
Abgesehen von dieser Kampagne der Kirchen oder der evangelischen Kirche, vermute ich mal in erster Linie, wobei die katholische Kirche sich da, glaube ich, auch anschließt. Was gibt es noch für Veranstaltungen? Können Sie mal Beispiele nennen, wo man versucht, mit den Menschen über Politik zu reden, aber auch über Rechtsextremismus aufzuklären, möglicherweise Demonstrationen gegen rechts?
Also von Demonstrationen, die jetzt im Vorfeld der Wahl geplant sind, ist mir jetzt noch nichts bekannt. Es gibt vor allen Dingen Wahlforen, also wo Kandidaten und Kandidatinnen eingeladen werden, zumeist eher unter Ausschluss der AfD, aber es gibt auch einzelne Beispiele, wo jetzt auch AfD-Kandidaten dann mit am Tisch sind, geladen werden. Da geht es also um ein Gespräch darüber, was für politische Themen tatsächlich vor Ort und auch im Land überhaupt, auch im Wirkungsbereich der Landespolitik überhaupt stehen. Also da geht es auch um eine große Versachlichung von Politik. Ob das gelingt, das wird man sehen. Und zum Engagement der Kirchen gegen Rechtsextremismus gehört aber sicherlich noch ein anderer Teil, der sich jetzt nicht in Gemeindeveranstaltungen niederschlägt, sondern zum Beispiel in der Unterstützung der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland für eine mobile Beratung, Mobit heißt die, oder Esra, eine Opferberatung. Also da kümmert sich die Kirche auch am Ende mit Geld ganz konkret um Menschen, die Opfer rechtsradikaler Gewalt werden oder bedroht sind. Und dieses Engagement ist in der Kirche auch angesehen, auch wenn es eher so am Rande der kirchlichen Milieus sich befindet.
Wie groß ist denn überhaupt der Einfluss von Rechtsextremen in Thüringen? Haben die Menschen Angst, sich öffentlich gegen die AfD auszusprechen? Sie sprachen gerade von Opferberatung.
Ich erlebe da eine große Zurückhaltung. Es ist einfach so, dass die Bevölkerung nicht in dem Maße politisiert ist, dass man jederzeit quasi ein Gespräch über politische Inhalte initiieren könnte. Und es gibt auch eine große Zurückhaltung im Osten, sich überhaupt öffentlich für politische Inhalte und für eine politische Positionierung auszusprechen. Bei denjenigen, die sich Anfang des Jahres auf den vielen Anti-AfD-Demos engagiert haben, die es ja auch in Thüringen gab und auch in vielen kleineren Städten, bei denen herrscht schon sehr viel Sorge und es gibt auch Selbstzweifel da. Man hat eigentlich erlebt, dass man mit seinem Engagement nicht alleine steht für ein demokratisches Miteinander und gegen Rechtsradikalismus. Aber man erlebt eben im Alltag, in Vereinen und auch im Miteinander im Freundes- und Familienkreis eben auch sehr viel Fatalismus gegenüber der Politik im Allgemeinen und hört auch viele Ressentiments gegenüber Migranten und Flüchtlingen und Vorwürfe an die Politik. vor allen Dingen an die Adresse der Bundesregierung. Und ja, also das politische Gespräch, das ist einfach eine Übungssache. Und da merkt man einfach, dass das im Osten schwierig ist, weil es einfach immer wieder neue Anläufe braucht, miteinander wirklich zu sprechen, auch über konkrete Lösungen und nicht immer nur ins Schimpfen zu geraten.
Wie verhalten sich da Pfarrerinnen und Pfarrer? Können die da eine Vorbildfunktion einnehmen?
Ja, was jetzt das Zusammenleben in der Kirche angeht, auf alle Fälle, weil das ist ja in der evangelischen Kirche und auch in vielen katholischen Gemeinden, in den Bistümern hier im Osten auch demokratisch geprägt. Da gibt es Mitsprache und da wird das quasi geübt. Ja. Und die Gemeinden, in den Gemeinden selbst, bemühen sich die Hauptamtlichen natürlich schon darum, auch so ein Gespräch zu moderieren, unterschiedliche politische Überzeugungen zum Ausgleich zu bringen. Und es gibt auch viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die auch politisch predigen, also auf den Schutz der Schwachen hinweisen, auf einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen, auf Menschen mit Behinderung, auf arme Menschen und kranke Menschen. Und das liegt ja im völligen Widerspruch zum völkischen und auch sehr zynischen Weltbild der AfD, wo schwache Menschen eigentlich unter die Räder kommen. Ja? Und ja, es ist halt so, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer da ganz häufig ja eben zu Menschen sprechen, die davon auch schon längst überzeugt sind. Ne? Denn es gibt zwar auch natürlich Menschen mit rechter Überzeugung in der Kirchenmitgliedschaft und immer wieder auch Konflikte mit einzelnen ehrenamtlichen, hauptamtlichen Personen, aber in den Kirchen, in den Kirchgemeinden selber dominiert schon die demokratische Mehrheit. Und da ist auch das Vertrauen in die Demokratie viel größer als in der restlichen Bevölkerung. Und ja, also die Frage ist eher, wie kommt man denn aus so einer Kirchgemeinde, aus so einer engen Milieuorientierung dann wieder in den Rest der Gesellschaft hinein. Ja.
Wie gefährlich ist das denn eigentlich für Pfarrerinnen und Pfarrer, sich zu äußern, also positionieren gegen Rechtsextremismus oder sich zur AfD zu äußern?
Also ich denke, die Bedrohungslage ist auf alle Fälle höher als in anderen Regionen in Deutschland, wenn man sich vor Ort klar positioniert und auch als ja, dann Akteur und Akteurin bekannt ist, dann hat man Briefe im Briefkasten und Schmierereien an der Kirche. Übergriffe sind dennoch jetzt auch Pfarrpersonen selten bis nicht bekannt. Es wird bei sowas ja auch ganz häufig eben nicht alles gemeldet, weil anstrengende Diskussionen, die so eskalieren, die werden jetzt eher nicht weitergereicht. Aber da ist die Bedrohungslage in der Kommunalpolitik sicherlich noch eine viel größere als jetzt in der Kirche.
In Ostdeutschland sind ja evangelische und katholische Christen eine Minderheit, haben nur wenige Prozent der Stimmen überhaupt, also Mitglieder. Inwiefern wird die Position der Kirchen zur Politik überhaupt wahrgenommen?
Ja, die wird schon sehr wahrgenommen, vor allen Dingen bei den traditionellen Partnern in den demokratischen Parteien und in den Institutionen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in der Kulturszene. Da ist auch die Kirche als Partnerin immer noch hoch angesehen. Das sind aber alles auch Institutionen, die quasi unter Druck stehen. Ne? Und da fängt es auch an, dass man sich umdreht und sagt, hey Kirche, wollt ihr nie uns irgendwie helfen? Ja, aber zugleich haben alle diese Akteure der demokratischen Zivilgesellschaft auch ähnliche Probleme, Nachwuchsmangel und eben das Problem, wie geht man in den Dialog mit einer Gesellschaft, die der Demokratie so skeptisch und ablehnend, konkret ablehnend gegenübersteht, dass man da nicht mehr durchdringt. Und da hat die Kirche an sich jetzt auch keine Antworten parat, die viel besser wären als die Kultur. Institutionen, die es sonst im Land gibt.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt. Es gibt natürlich auch in der evangelischen und katholischen Kirche Christen mit rechtsextremer Gesinnung. Sie schreiben darüber in Ihrer Kolumne Die rechte Ecke. Was tun die Kirchen dagegen?
Ja, man versucht im Dialog zu bleiben. Also das ist immer dieses, das ist diese Dialoghaltung. Ja. Also man versucht zu widersprechen, aber miteinander im Gespräch zu bleiben. Und ob das ein Weg ist, der so langfristig funktioniert, das wird sich zeigen. Es ist, denke ich, ganz wichtig, dass die Kirche antizipiert, dass sie ein Schutzraum sein muss für diejenigen, die unter rechter Politik konkret leiden und bedroht werden. Und das versuchen auch die Kirchen im Osten tatsächlich zu sein. Und das wiederum bringt sie aber auch in Widerspruch mit einzelnen Kirchenmitgliedern selbst. Und denen muss man aushalten und da muss man widersprechen und immer wieder darauf hinweisen, ja, was eigentlich aus dem Evangelium selbst, also aus dem ureigensten der Kirchen selbst kommt, an Menschenwürde und an Nächstenliebe.
Sagt Philipp Greifenstein, Journalist und Magazingründer aus Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Thank you.
In vielen Bundesländern sind noch Sommerferien und nicht immer muss es ja eine Reise in den sonnigen Süden sein. Ein Ausflug zum Beispiel nach Bayern kann auch sehr erlebnisreich sein. Da steht in der Nähe des Diözesanmuseums in Freising die neue Kapelle der Schutzmantel-Madonna. Sie wurde von der amerikanischen Künstlerin Kiki Smith entworfen und von dem Architekten Peter Brückner gebaut. Die Chapel of Mary's Mantle besteht komplett aus Abbruchziegeln. Ein Ort der Kontemplation und Stille, eine begehbare Rauminstallation. Aber auch das Diözesanmuseum auf dem Domberg in Freising direkt nebenan hat viel zu bieten. Vor 2 Jahren wurde es nach der Renovierung wieder eröffnet. Es beherbergt eine der größten Kunstsammlungen in der katholischen Kirche. Klaus Englert war für uns dort.
Die Glocken der Benediktuskirche erschallen über dem Freisinger Domberg. Die Kirche auf dem Domberg geht bis auf die Ursprünge des bayerischen Katholizismus zurück, bis aufs Jahr 720, in dem der fränkische Bischof Corbinian nach Freising berufen wurde. Gegründet wurde die Diözese Freising bereits 739. Erst über 1000 Jahre später, nämlich 1818, kam es zur Gründung des Erzbistums München und Freising. Mittlerweile wird der Domberg nicht nur von bayerischen Katholiken erstiegen, sondern auch von internationalen Kunstbegeisterten. Denn das an die Kirche angrenzende Priesterseminar aus der Gründerzeit präsentiert sich heute als modernes Diözesanmuseum, grunderneuert durch den Tirschenreuther Architekten Peter Brückner. Während des Wettbewerbs präsentierte Brückner den prämierten Entwurf mit dem Titel Geöffnete Wände.
Also es ging uns in erster Linie darum, hier eine Transformation eines Gebäudes vorzunehmen, von einem Priesterseminar zu einem Museum.
Wir haben gesagt, wir möchten natürlich, kann man sagen, den Geist des Hauses atmen und diese Wände so öffnen, dass sich das Gebäude nach außen zeigt.
Christoph Kürzeder ist der Hausherr des sanierten Diözesanmuseums. Mit ihm durchqueren wir den hellen, weitläufigen Lichthof, die 2 Galerieebenen und die Arkadengänge. Kürzeder ist sichtlich stolz auf das neue Museum, hoch oben auf dem Domberg.
Wenn man das Gebäude von außen betritt, betritt man ein Gebäude, das natürlich durch den Lichthof definiert ist. Und dann, wenn man in die verschiedenen Geschosse geht, öffnen sich natürlich die historischen Fenster, die früher Brüstungen gehabt haben, bis zum Boden. Und dadurch entsteht ein Dialog der Stadt mit dem Gebäude. Das ist wirklich was, was die Menschen ganz besonders erleben. Diese Fenster sind eigentlich Ausstellungsgegenstände im Wechsel der Jahreszeiten.
Wir gehen im Lichthof vorbei an Berline de Breukeres Skulptur Erzengel im Lichthof, passieren das Prunkstück der Sammlung, eine byzantinische Marienikone aus der Zeit um 1000, das sogenannte Freisinger Lukasbild. Museumsdirektor Kürzeder erläutert, wie ein weiteres Werk hinzukam, das mittlerweile zum Highlight des Freisinger Diözesanmuseums wurde.
Dieses Besondere, in alle 4 Himmelsrichtungen diese Öffnungen zu haben, nach Südwesten natürlich die Alpen, in diesem Bereich der Blick direkt auf die Altstadt mit ihren Türmen natürlich und vor dem Fenster, wo wir uns jetzt befinden, natürlich auch der direkte Blick auf die Kapelle, die wir gemeinsam mit Kiki Smith bauen durften.
Mit dem Architekten Peter Brückner gehen wir zusammen zur Kapelle auf dem Domplatz hinüber. Brückner erzählt, wie es zur Zusammenarbeit mit der amerikanischen Künstlerin Kiki Smith gekommen ist.
Kiki Smith, also die Künstlerin aus New York, hat dann, noch während wir in der Baustelle des Museums gewesen sind, sich mit uns gemeinsam auch umgeschaut auf dem Areal und gesagt, wo, an welchem Ort könnte eventuell ein Gebäude im Außenbereich stehen. Es begann quasi mit der Grundidee von Kiki Smith, dass sie gerne im Außenbereich eine Intervention machen wollte. Und das hat uns alle irgendwie dann so nett zufriedengestellt.
Doch plötzlich kam im gemeinsamen Gespräch der zündende Einfall von Brückner.
Und so kam dann die Idee, dass wir gesagt haben, na, könnte man nicht eventuell vielleicht wirklich mit Materialien, die normalerweise weggeworfen sind, was formen.
Als das Architektenteam gerade überlegte, wie man das am besten anstellen könnte, kam aus der Diözese die Nachricht, dass die Ruhpolder Kirche abgedeckt werden sollte. Die Arbeiter waren gerade dabei, die Abbruchziegel für die Entsorgung abzutransportieren. Da intervenierte Peter Brückner.
Nee, lagert sie mal bitte auf der Seite. Da lassen wir uns was einfallen damit.
Brückners Idee, keinen Neubau zu planen, sondern lediglich Abbruchziegel für die Kapelle zu verwenden, überraschte die Freisinger Bauherren. Die Kapelle fügt sich in die ökologische Umbaukultur. Dabei steht das Recyceln von nicht weiterverwendeten Baumaterialien im Vordergrund. Brückner stellte sich die Frage, wie umgehen mit den beschädigten Biberschwanzziegeln. Das Architektenteam entschied sich für ein sogenanntes Kraggewölbe, das aus 4 Konchen besteht, 4 in Kapellen rund geformten Wandnischen, die nach oben in das Gewölbe zusammenlaufen. Die Facharbeiter verwendeten dabei eine alte, aufwendige Technik, Schablonen, an denen entlang die Ziegel geschichtet werden. Jeder Ziegel musste dabei einzeln aufgemauert und verkragt werden. Das machte die Kapelle zu einem einzigartigen Sakralprojekt. Doch am Ende war sie weit mehr als ein architektonisches Werk, sie wurde zu einem Kunstwerk. Und was sagt Brückner über die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit?
Das war super. Also es war so ein Gefühl gewesen und es war ein Verständnis und Respekt für die Arbeit. Wir haben uns natürlich mit den Arbeiten von ihr auseinandergesetzt und sie hatte das Vertrauen und hat gesagt, macht mal einen Vorschlag und dann werden wir sehen, wie wir dann gemeinsam weiterkommen. Wie wir dann diese Idee entwickelt hatten und ihr das gezeigt haben, also in kleinen Bildern beziehungsweise Zeichnungen, Grundrissen, aber natürlich auch Animationen, war sie total happy.
Kiki Smith nennt die Kapelle auf dem Vorplatz des Diözesanmuseums The Chapel of Mary's Mantle, Kapelle der Schutzmantel-Madonna. Im Hintergrund thronen die Türme des Freisinger Doms. Wer in den Innenraum der Kapelle tritt, sieht sofort den von Kiki Smith entworfenen blauen Schutzmantel an der Wand, daneben die Kerzennische.
Das für dieses gesamte Ensemble namensgebende Element natürlich dieser Mantel der Maria, der hier an diesem Haken hängt, in dem Blau. Dieses wirkliche Gesamtkonzept dieses Raumes, was natürlich auch wunderschön ist. Und das hat ihr natürlich auch super gut gefallen, dass diese Kapelle auch dieses Bergende in sich trägt. Das heißt, wie als wenn man in so einen Schutzmantel eintritt.
Und wie sieht die Künstlerin Kiki Smith ihr Werk? Im Bayerischen Rundfunk erklärt sie:
Den Mond assoziiere ich immer mit Maria. Und die Kapelle soll Marias Mantel heißen. Ihr Mantel wird oft als Himmel gezeigt. Ein Himmel, der alles umarmt.
Und warum gerade eine Kapelle im bayerischen Freising?
Es war schon immer mein Traum, an einer Kapelle zu arbeiten. Ich bin gern in Räumen, wo man ganz zur Ruhe kommen kann und mit dem Universum in Kontakt treten. Vielleicht bekommt man auch eine Antwort. Menschen brauchen Orte des Trosts.
Die amerikanische Künstlerin Kiki Smith hat die Kapelle der Schutzmantel-Madonna entworfen und gestaltet. Klaus Englert hat sich die begehbare Rauminstallation angesehen. Tag für Tag geht an diesem Freitag mit Luisa Mayer in der Redaktion zu Ende. Nach den Nachrichten kommt die Lebenszeit mit Dörte Hinrichs. Bei ihr geht's darum, wie sich unsere Ernährung verändert hat. Und ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten. andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14:05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.